Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, im Zuge des Kriegs im Iran sind die Preise für Öl massiv angestiegen, teilweise über 120 US-Dollar für ein Barrel Öl. Das ist so die Maßeinheit, in der Öl gehandelt wird. Das heißt, Öl wird teurer und damit steigt natürlich die Suche nach Alternativen. Also wie können wir uns mit Energie versorgen? Wie können wir aber auch die vielen, vielen Produkte, die aus Öl gemacht werden, adäquat ersetzen? Oder vielleicht müssen wir dann doch mehr zahlen? Eine mögliche Lösung, die insbesondere in den USA schon praktiziert wird, ist das sogenannte Fracking. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut mit Fracking auskennt und auch die Möglichkeiten des Frackings in Deutschland untersucht hat. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Professor Hans-Joachim Kümpel gesprochen. Er war mal Chef der Bundesanstalt für Geowissenschaften. Er ist Experte in dem Bereich und mit ihm habe ich über Fracking gesprochen und darüber, wie man auch hier in Deutschland Gas fracken kann. Und das war sehr, sehr spannend.
Genau, und damit sprichst du auch schon den einen großen Unterschied an. Es geht nicht um Öl, sondern in dem Fall um Gasfracking. Gibt es das schon in Deutschland?
Ja, es ist in Deutschland verboten seit 2017 und es gab es mal tatsächlich. Und man könnte, wenn man es nun wieder machen würde, rund 25% des Gasbedarfs durch heimische Produktion decken hier in Deutschland.
Was genau Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel zum Thema Fracking sagt, wie realistisch das ist, dass es jetzt wieder erlaubt wird in Deutschland und dass wir wieder in Deutschland nach Gas fracken sozusagen, das hört ihr jetzt alles im Interview Michael mit Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel über das große Thema Fracking.
Fracking, ein Thema, das hoch umstritten ist, das in Deutschland sehr kontrovers diskutiert wird, aber es ist auch eine Möglichkeit, sich unabhängig in der Energieversorgung zu machen. Und heute möchten wir über das Thema Fracking in Deutschland sprechen. Ich begrüße recht herzlich Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel. Er war Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und er ist ein großer Experte im Bereich Rohstoffe, im Bereich Fracking, hat auch mehrere Lehrstühle inne gehabt. Herzlich willkommen, Herr Professor Kümpel.
Schönen guten Morgen, Herr Scholz.
Herr Professor Kümpel, was ist denn überhaupt Fracking? Was versteht man unter diesem Begriff?
Ja, Fracking ist im Grunde genommen eine Technologie, um Gestein aufzulockern. Warum macht man das? Weil man Bodenschätze gewinnen will. Das passiert einmal im Bergbau für Festgestein. Da nutzt man in der Regel Sprengstoff, um Gestein aufzulockern und dann das gelockerte Material rauszuholen aus dem Bergwerk und weiter zu verarbeiten. Oder wenn man Flüssigkeiten oder Gase, dann freckt man nicht mit Sprengstoff, sondern mit einem erhöhten Druck, Wasserdruck, um auf die Art und Weise das Gestein aufzulockern und dann Fließwege zu schaffen, damit das eingeschlossene, im Gebirge eingeschlossene Gas oder auch die Flüssigkeit dann ins Bohrloch zu ziehen und nach oben zu fördern. Das ist Fracking.
Okay, und bleiben wir mal beim Thema Gas. Also wir hatten ja den schrecklichen Ukraine-Krieg vor 4 Jahren, der begonnen hat, der die Gasversorgung, wir haben ja viel Gas aus Russland importiert, gestört hat. Und da kam das Thema Fracking ja wieder auf. Also wenn wir jetzt beim Gas bleiben, wie funktioniert denn das technisch beim Gas? Also so meine naive Vorstellung als völliger Laie ist, ich mache ein Bohrloch und komme da irgendwie ein gasführendes Gestein, saug das ab. Und Fracking ist aber nochmal eine andere Technologie, wo ja auch dann Flüssigkeiten eingesetzt werden, um das Gas zu fördern.
Ja, zunächst muss man sagen, Gas kann man fördern aus sogenannten konventionellen Lagerstätten. Das haben wir bisher gemacht, jahrzehntelang. Das sind Sandsteine, in denen sich Erdgas angesammelt hat über Jahrmillionen. Ist auch wichtig, dass da noch eine Deckschicht drüber ist, dass das Erdgas sozusagen nicht zur Erdoberfläche raus konnte, sondern gefangen war in so einer Struktur, das ist eine Fallenstruktur. Aber es braucht eben solche Fallenstrukturen, die man dann findet, in die man hineinbohrt und da das Gas fördern kann. Oft über viele, viele Jahre hinweg. In der Diskussion bei Fracking ist aber vor allem das Fördern von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten. Und das sind nicht mehr die Sandsteine, wo das Erdgas hingewandert ist, sondern es ist das Muttergestein. Das Muttergestein, in dem sich das Erdgas gebildet hat und in dem immer noch Gas vorhanden ist. Und lange Zeit konnte man dieses Gas nicht fördern, bis man verschiedene Versuche angestellt hat und vor allem auch horizontal bohren konnte in der Tiefe. Wenn wir also jetzt über Schiefergasförderung mit Fracking reden, vor allem in Deutschland, dann reden wir über einen Tiefenbereich von 1000 bis 5000 Metern, in den hineingebohrt wird in die Tiefe. In der Tiefe wird die Bohrung abgelenkt, horizontal weitergeführt, mehrere Kilometer lang oft. Und dann wird dort über kleine Löcher, die man in die Bohrung hineinsprengt, wird dann Wasser injiziert, dass das Gestein auflockert, sodass das noch verbliebene Erdgas dann in die Bohrung hineinfließt und nach oben gefördert werden kann. Das ist eine Technik, die erst in den 90er Jahren entwickelt worden ist, aber stetig weiterentwickelt wurde und die es ermöglicht, heute diese Muttergesteine auch noch zur Erdgasgewinnung zu nutzen.
Ja, gucken wir mal auf die Zahlen in Deutschland. Also Gas spielt ja immer noch eine sehr wichtige Rolle, zum einen in der Industrie, in der Kraftwerksindustrie natürlich auch und natürlich auch bei den Privathaushalten. Also wie viel Gas verbraucht denn Deutschland aktuell und wie sind die Potenziale der heimischen Förderung, wenn man jetzt Fracking anwenden würde in Deutschland?
Ja, zunächst erstmal, wie viel verbrauchen wir im Jahr? Zurzeit liegt unser Verbrauch bei etwa 80 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Es waren mal 90 oder 100, aber inzwischen liegen wir etwa bei 80. Früher haben wir noch vor 20 Jahren etwa 20 Milliarden, also ein Viertel davon, selber gut fördern können im eigenen Land aus konventionellen Lagerstätten. Die sind aber zunehmend erschöpft, sodass wir jährlich jetzt nur noch etwa 4 Milliarden Kubikmeter selber fördern können. Der Rest muss importiert werden, wenn wir es denn nicht selber fördern wollen. Und das bedeutet eine ziemlich starke Abhängigkeit, die man bereits hat von Lieferländern. Vielleicht auch noch zur näheren Erläuterung. Das Erdgas wird einmal genutzt energetisch für uns, sehr viel für Wohnungen, für Heizung und so weiter, auch noch zur Stromgewinnung, aber auch als Grundstoff für die chemische Industrie, die auch einen ganz beträchtlichen Teil von Erdgas benötigt, um ihre Produkte herzustellen und das zu machen, wofür sie eigentlich da ist.
Genau, also man könnte schon einen erheblichen Anteil der heimischen Förderung mit Fracking-Gas in Deutschland decken. Also das wollen wir einfach mal festhalten. Also da stecken enorme Potenziale drin. Jetzt komme ich aus einem Bergbaugebiet hier im Saarland und es gibt ja auch noch im Ruhrgebiet ein Bergbaugebiet. Und hier in Saarbrücken gibt es Stellen, da wird heute noch Bergbaugas oder Flözgas abgesaugt. Wie sieht denn das in den Bergbau, also in den Steinkohle-Lagerschichten aus? Also ist da noch mehr Gas drin, was man noch gar nicht in diese Berechnung mit einbezogen hat, was man möglicherweise auch fördern könnte?
Ja, guter Punkt. Also es hat mal Untersuchungen gegeben, die sind noch gar nicht so lange her, wie viel unkonventionelles Erdgas wir in Deutschland hätten. Das ist einmal Schiefergas, praktisch aus diesem Mutterstein gewonnen wird, aber andererseits eben auch Flözgas, dem Bergmann als Grubengas bekannt. Und das sind vor allem Vorräte, die man hat, Lagerstätten, die man hat in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Da reden wir nicht von den Gebieten, die bergmännisch schon erschlossen sind durch Kohleabbau, sondern von den noch nicht genutzten Kohlevorkommen, die man in diesem Fall in diesen beiden Bundesländern noch hat. Das sind etwa, grob gerechnet, 200, 220, 250 Milliarden Kubikmeter nach recht guten Untersuchungen bereits, die man da gewinnen könnte, um nochmal auf das Muttergestein, Tonschiefer zurückzukommen. Da liegt das Potenzial, das ist eine große Spanne zwischen 320 und 2000 Milliarden Kubikmeter. Die Unsicherheit besteht noch darin, man weiß nicht, wie viel Prozent des eingeschlossenen Gases man tatsächlich gewinnen kann. Das ist der Gewinnungsfaktor. Aber eine realistische Schätzung liegt etwa bei 800 Milliarden Kubikmeter. Sodass, wenn wir das beide zusammennehmen, 800 Milliarden aus Tonsteinen, Schiefertonen und 200 Milliarden aus Kohleflözen noch, dann liegen wir bei etwa einer Billion Kubikmeter Erdgas, die wir selber hätten im Untergrund, die wir fördern könnten, oder 1000 Milliarden Kubikmeter. Nun kann man die nicht beliebig, die Exploration, die Förderung nicht beliebig hochfahren, aber was eben realistisch ist, wie vor 20 Jahren, dass wir pro Jahr 20 Milliarden fördern. Und das bedeutet, das ist etwa ein Viertel unseres derzeitigen Verbrauchs. Und wenn wir das machen würden, könnten wir das tatsächlich auf Jahrzehnte hinaus machen, denn diese 1000 Milliarden Kubikmeter würden das tatsächlich so hergeben.
Ja, kommen wir mal auf die Ängste, die im Zusammenhang mit Fracking stehen. Also ich erinnere mich an den angeblichen Dokumentarfilm Gasland, der war ja teilweise fiktional und im Trailer sieht man, wie der Mann den Wasserhahn also anzündet praktisch, also wo das Gas aus dem Wasserhahn kommt und das Gas dann oder der Wasserhahn dann brennt. Warum haben so viele Menschen Angst vor Fracking? Also ist es wirklich solche Dinge wie dieser Dokumentarfilm in Anführungszeichen oder gibt es da noch tiefer liegende Ängste, die dort geschürt wurden?
Ja, da muss man ein bisschen aufholen. Also es gibt, glaube ich, drei Gründe, die man nennen muss, warum wir in Deutschland so ein verzerrtes Bild von Fracking haben. Der erste Grund ist, als man festgestellt hat, man kann Schiefergas fördern durch Horizontalbohrungen und dann Fracking-Maßnahmen. Das war in den USA in den 90er Jahren ein regelrechter Boom, eine Euphorie. Und in dieser Zeit ist man auch teilweise lax umgegangen in der Bohrpraxis. Das heißt, mit den Bohrplätzen, mit dem Verschließen von Bohrlöchern, vielleicht auch mit dem Grundwasserschutz und so weiter und so fort. Und dies war sozusagen, lieferte Beispiele dafür, wie man Erdgasförderung nicht durchführen sollte. Davon haben viele Leute dann etwas für sich behalten im Kopf, wie eben Fracking aussieht. Und das ist nicht so einfach, so ein Bild zu revidieren, obwohl heute die Bedingungen natürlich völlig andere sind, auch in den USA. Jedenfalls muss man auch dann mal sagen, dass es das Berggesetz in den USA in jedem Bundesstaat unterschiedlich ist. Da gibt es sehr strenge, meines Wissens Colorado hat sehr strenge Auflagen bei der Erdgasförderung aus Schieferton, Fracking. Andere sind vielleicht da etwas laxer noch. Aber das will ich gar nicht bewerten. Es kommt ein zweiter Grund hinzu, warum das Ganze bei uns so schief gelaufen ist, wenn ich mal sagen darf. Das ist nämlich, es gab politische Gründe. Es gab Interessenslagen, warum wir bei uns Fracking nicht haben wollten. Und da muss man dran erinnern, dass die Diskussion eigentlich in den 2010er Jahren gelaufen ist, 2012 bis 2016, 17, wo dann das Verbot kam. Das war die Zeit, in der Nord Stream 2, so dumm sich das anhört, aber Nord Stream 2 als Ostsee-Pipeline geplant war. Man wollte eben Nord Stream 1, neben Nord Stream 1 noch eine zweite Pipeline haben, um Gas von Russland zu beziehen. Das hat man auch gemacht. Und da wäre tatsächlich, wenn wir selber in Deutschland Erdgas intensiv gefördert hätten, dieses eine Konkurrenz gewesen zu dem Projekt Nord Stream 2. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass Gazprom zum Beispiel, russische Erdgaskonzern, auch Stimmung gemacht hat gegen Fracking in Deutschland. Da gibt es viele Beispiele für. Das ist natürlich aufgegriffen worden von vielen. Ein großes Interesse hatte zweifellos auch, oder ein Interessenskonflikt hatte Altkanzler Gerhard Schröder. Und er hatte noch gute Verbindungen natürlich zu Regierungsvertretern in der Großen Koalition, die dann auch sich dafür eingesetzt haben, dass es zu einem Fracking-Verbot gekommen ist. Es ist belegt zum Beispiel, dass das von der Fachseite eigentlich immer darauf hingewiesen wurde, Fracking kann in Deutschland durchgeführt werden, ohne dass es höhere Risiken gibt als beim normalen Tiefbohrverfahren. Und da war die Fachseite auch ziemlich klar und eindeutig immer. Aber muss man sagen, ich nehme jetzt mal das Beispiel Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe. Die hat den Minister Gabriel, Wirtschaftsminister, wo die Federführung lag, darüber informiert. Und jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor, eine Regierung will aus politischen Gründen kein Fracking in Deutschland erlauben, aber eine obere Bundesbehörde sagt, es gibt eigentlich keinen Grund für ein Fracking-Verbot bei uns. Und dieses Dilemma, wenn ich es mal so sagen darf, ist praktisch gelöst worden dadurch, dass man die Federführung vom Wirtschaftsministerium ins Umweltministerium gegeben hat. Und im Umweltministerium wurde dann ein Grundwasserschutzthema daraus, obwohl eigentlich die Kernkompetenz für den geologischen Untergrund eindeutig eher im Wirtschaftsministerium und den nachgeordneten Behörden lag. So, und damit hat die Sache sich verselbstständigt. Es ging nur noch um Grundwasserschutz, obwohl die Gefahr gar nicht besteht. Es wurde auf einmal Technik als Hochrisikotechnologie gebrandmarkt, wohl sogar vom Umweltbundesamt aufgegebene Studien, externe Studien gesagt haben, das ist beherrschbar, das Ganze, unter unseren Vorgaben natürlich. Und das war dann aber nicht mehr einzuholen und es ist dann tatsächlich zu einem Fracking-Verbot gekommen. Das war der zweite Grund. Politisch war es nicht gewollt. Und kann ich noch ergänzen, dass Parteien wie die Grüne auch gegen Fracking waren, nicht wegen dem Grund Nord Stream 2. Sie waren auch gegen Nord Stream 2, aber sie hatten ein Thema damit, was sich sehr gut nutzen ließ. Und es sind eben auch einige, die sich da sehr stark gemacht haben gegen Fracking und zum Beispiel auch diese Filmsequenz gerne verwendet haben mit dem brennenden Wasserhahn. Übrigens ist diese Sequenz ein Fake. Da hat man aus dem Campinggaskocher praktisch das zusammengestellt und dieses Methan dann so in den Wasserstrahl geführt, dass man es anzünden könnte. Man kann isotopenhydrologisch ausschließen, dass das Methan, was da aus dem Wasserhahn gekommen ist, aus großer Tiefe kommt. Nein, das war ganz flaches Methan. Aus Faulgasen hat sich das wohl gebildet. Das findet man gelegentlich auch an manchen Landstrichen, sogar in Deutschland oder in den Niederlanden. Das hat nichts mit dem Methan zu tun, was man, oder mit dem Erdgas zu tun, was man aus großer Tiefe durch Fracking fördert. Ich lasse es mal dabei. Das ist der zweite Grund, aber es gibt auch noch, glaube ich, einen dritten Grund. Der tiefe Untergrund ist und vor allem die Zusammensetzung des tiefen Untergrundes, welche geologischen Verhältnisse hat man, welche Druck, Temperatur, chemischen Bedingungen, wie liegen Vorkommen und so weiter. Das ist kein Allgemeingut. Das ist genauso wenig Allgemeingut, wie nicht jeder weiß, wie ein Quantencomputer funktioniert oder ein mRNA-Impfstoff entwickelt wird. Das ist wirklich Spezialwissen. Und es gibt tatsächlich gar nicht so viele Menschen, Leute, die hier Berufspraxis haben und Erfahrung haben in den Schlüsseltechnologien, die man eigentlich wissen sollte. Und ich will einfach mal aufzählen, das ist einmal die Hydrogeologie, dann ist das Gesteinsphysik, das ist die Tiefbohrtechnik und die Seismologie oder Erdbebenkunde. Und selbst unter Geowissenschaftlern ist das nicht überall anzutreffen. Ein Paläontologe muss nicht wissen, wie Tiefbohrtechnologie geht, und ein Kristallograf muss nicht unbedingt alle Kenntnisse haben von Hydrogeologie. Insofern ist es wirklich ein Spezialwissen. Was aber bedeutet, es lässt sich sehr leicht dann nutzen, um die Allgemeinheit oder viele Menschen in die Irre zu führen, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Und wäre es mehr Allgemeingut, wäre das leicht zu verstehen, wie der Untergrund ist, würde es nicht zu diesen vielen, vielen verzerrten Darstellungen kommen, die es in Deutschland dann gegeben hat. Dann kommt noch vielleicht dazu so eine Klangverwandtschaft der Worte Fracking, dreckig und schrecklich und so weiter. In Talkshows wird dann schnell gesagt Fracking oder dreckiges Fracking. Das ist alles Blödsinn. Das ist wirklich Blödsinn. Das ist aufgeschnappt von irgendwoher und ohne Sachverstand wiedergegeben. Aber das ist tatsächlich die Situation, die wir heute haben. Ja.
Okay, also auch viel Propaganda drin, viele Narrative, die so nicht stimmen. Also wie zum Beispiel der angebliche Dokumentarfilm, wo das Wasser des Wasserhahns brennt. Aber vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze zum Thema Gefährlichkeit. Also es wird ja immer wieder gesagt, das Grundwasser ist durch Fracking gefährdet oder es könnte zu Erdbeben kommen, wenn jetzt irgendwie Fracking-Gas, also Schiefergas, gefördert wird. Auch hier im Saarland gab es mal Erdbeben bei der Kohleförderung, aber das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Wenn Sie da uns noch mal ein bisschen aufklären über diese beiden Dinge.
Ja, sehr gerne. Fangen wir mit dem Grundwasser an. Also ich kann eigentlich jedem nur raten, der sich dafür interessiert, mal einen Bohrplatz zu besuchen und mal zu schauen, wie umfangreich die Maßnahmen sind, die getroffen werden müssen. Gibt es auch eine Aufsicht drüber, dass das Grundwasser keinen Schaden nimmt. Vielleicht nochmal zur Vorstellung. Das Grundwasser, was wir nutzen, das liegt in Tiefen bis 100 Metern, stellenweise vielleicht bis 200 Meter, oft nur 50 Meter tief. Das ist absolut schützenswert und das weiß die Bohrindustrie ganz genau und hat da sehr gute Verfahren, dass, wenn sie in die Tiefe geht, dieses Grundwasser nicht kontaminiert wird. Im Übrigen auch mit einer Leckageüberwachung, die beispiellos ist, sodass da wirklich nichts passiert. Trotzdem wird das aber immer wieder gebracht, dieses Thema Grundwasser. Und oft sind es Prinzipskizzen. Prinzipskizzen, die eigentlich nur das Verfahren darstellen. Da ist dann der Grundwasserhorizont dargestellt in einer Tiefe, die vielleicht nur halb so tief ist wie der Horizont, wo gefreckt wird. In Wirklichkeit sieht es ja so aus. Wir haben Grundwasser in 100 Meter, vielleicht 200 Meter Tiefe, aber wir bohren noch 800, 900 oder mehrere Kilometer tiefer. Und dort unten findet das Ganze erst statt. Man kann sich das mal so vorstellen, wenn man das mal auf eine andere Dimension überträgt, ein 15-stöckiges Hochhaus. Wenn man da eine Bohrung niederbringt, diese Bohrung, die hätte dann im gleichen Maßstab einen Durchmesser wie ein Strohhalm. Und über diese Strohhalmbohrung zieht man dann Erdgas aus dem Keller dieses 15-stöckigen Hochhauses, 50 Meter hoch und so weiter. Das sind so die Dimensionen, die oft verloren gehen bei den Vorstellungen. Und die Frickfluide, die man einsetzt, das ist auch so ähnlich, da wird maßlos übertrieben. Auch da nochmal zum Grundwasser. Das Wasser, was wir im Untergrund haben, unterhalb der nutzbaren Grundwasserzone, das ist voll von gelösten Salzen, anderen gelösten Stoffen. Das ist ungenießbar und nicht brauchbar für irgendwas. Vielleicht an manchen Stellen noch für balneologische Zwecke und so weiter. Aber auch diese Gegenden sind bekannt. Also man kann da nichts kontaminieren. Denn das Wasser, was man da runterschickt, dieses Frickfluid mit den Additiven und so weiter, das besteht auch zu 95% aus Wasser. Und einige Beimengungen, das ist viel, viel sauberer als das natürlich dort vorhandene Wasser. Zum Thema Erdbeben. Auch da wird schnell gesagt oder da herrscht die Vorstellung vor, okay, wenn ich da Druck injiziere und das Gestein auflockere, dann ist ja naheliegend, dass es da zu Erdbeben kommt. Das ist einfach nicht wahr. Um Erdbeben Damit sich ein Erdbeben ereignen kann, braucht man Druckunterschiede. Und zwar oft großräumige Druckunterschiede über hunderte von Metern, die auch sehr stark sind. So etwas kommt gelegentlich vor, tatsächlich bei der konventionellen Erdgasförderung, wo die Bohrstrecke mehrere hundert Meter mächtig ist, vertikal. Und dann fördert man über Jahre, oft Jahrzehnte. Und dann hat man noch Verwerfungen, an denen bilden sich dann so Druckunterschiede aus. Und wenn die zum Rutschen kommen, kann es ein Erdbeben sein. Ganz anders allerdings bei der Schiefergasförderung. Da hat man horizontal, mehr oder weniger horizontal liegende Schichten, die gar nicht sehr mächtig sind, einige Zehner Meter. Wenn man dieses Gestein auflockert durch Injizieren von Wasser unter Druck, dann bilden sich feine Risse. Und es können sich gar keine Druckunterschiede aufbauen, wie dort, wo man eben Erdgas gefördert hat über lange, lange Zeit. Übrigens auch die Ergiebigkeit von solchen Horizontalbohrungen, die sehr stark in den ersten 2, 3 Jahren, da geht sie deutlich zurück. Man hat also auch keine Lock-in-Effekte über Jahrzehnte, sondern eine so eine Schiefergasbohrung amortisiert sich relativ schnell. Auch nochmal der Vergleich zum Kohleflözen. Bei den Kohleflözen gibt es Gebirgsschläge oder beim Kohleabbau hat es Gebirgsschläge gegeben. Das ist richtig, weil man Festgestein entnommen hat. Wenn man jetzt auf das Flözgas aus ist, dann entnimmt man ja kein Festgestein. Dann lockert man wiederum auch nur diese Kohleflöze auf. Die sind sehr spröde, das geht sehr leicht bei den Kohlen und zieht das Gas raus. Auch da können sich gar keine Druckunterschiede bilden, die dann ein Erdbeben auslesen können. Ist also wirklich falsch oder zeugt von Unkenntnis, wenn jemand sagt, durch Fracking passieren Erdbeben. Das passiert nicht. Man kann auch noch in anderer Art und Weise Erdbeben auslösen, zum Beispiel durch Injizieren von Flüssigkeiten unter hohem Druck und längere Zeit in den Untergrund. Aber das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Das hat mit Fracking und der Gewinnung von Schiefergas oder Flüssiggas tatsächlich nichts zu tun. Und viele, die dann einfach dieses Narrativ so aufnehmen und an dieses Narrativ glauben, sich daran festhalten, da kann man auch nur sagen, Leute, beschäftigt euch mal etwas genauer mit den Hintergründen und mit den Vorgängen im Untergrund, warum es zu Erdbeben kommt und so weiter und so fort. Dann sieht das nämlich völlig anders aus.
Ja, dann kommen wir mal nochmal in die, oder schauen wir nochmal in die Zukunft, auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit. 2017 gab es das Fracking-Verbot, Sie haben es ja angesprochen, es gab eine Überprüfungsklausel, die nicht gezogen wurde, also der Bundestag hat sich der Sache nicht mehr angenommen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, also wir haben jetzt den Krieg in Nahost, die Gaspreise sind massiv gestiegen und was müsste denn jetzt die Politik tun, um Fracking in Deutschland zu ermöglichen? Und vielleicht noch eine anschließende Frage. Stellen wir uns vor, das Gesetz wäre übermorgen geändert, also man könnte praktisch nächsten Montag beginnen mit Fracking in Deutschland. Also wie lange dauert es denn, so eine Anlage ja, hochzufahren, bis die Gas fördert?
Ja, was müsste die Politik tun? Also es ist ja eigentlich in diesem Gesetz auch vorgesehen, dass das Parlament sich beschäftigt und eine Evaluierung vornimmt von dem Verbot, was damals erlassen wurde. Das müsste passieren und alle Unterlagen, die man hat, wurde ja auch eine Expertenkommission Fracking eingesetzt mit renommierten Kolleginnen und Kollegen, die auch darauf hingewiesen hat, es gibt keinen Grund für ein generelles Fracking-Verbot. Die kann eigentlich, wenn man sich unvoreingenommen mit dem Thema beschäftigt, nur dazu führen, dass dieses Fracking-Verbot revidiert wird und aufgehoben wird. Nun ist es natürlich auch so, dass in der Diskussionslage, die wir in Deutschland haben, das wahrscheinlich nicht reicht. Man muss auch Aufklärung betreiben. Man muss auch sagen, warum ist es eigentlich zu diesem Fracking-Verbot gekommen und ein bisschen mehr die Hintergründe aufzeigen. Man muss auch darlegen, die fachlichen Verhältnisse, was das eigentlich bedeutet. Richtige Bilder verwenden und nicht irgendwelche Sketche, die total verzerrt sind, die auch leider viele NGOs aus dem Umweltbereich immer wieder gerne nutzen, um vielleicht mehr Spendengelder und mehr Mitglieder zu bekommen. Das ist total verzerrt alles und hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Also man muss auch irgendwie vielleicht von der staatlichen Seite her Anreize dafür gehen, dass da eine Aufklärung stattfindet. Und last not least, man muss bevor man jetzt tatsächlich mit dem Fracking anfängt, die erste Phase sind so Erkundungsbohrungen. Das war eigentlich auch vorgesehen in dem Fracking-Verbotsgesetz, 4 Erkundungsbohrungen abzuteufen und die Verhältnisse genauer zu untersuchen. Und die Politik müsste ganz sicherlich auch Anreize an die Industrie geben, dass es zu solchen Erkundungsbohrungen kommt, als Vorphase für dann eine Förderung. Wie diese Anreize aussehen, dazu bin ich zu wenig Fachmann wiederum für diese Geschichten. Aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten und wohl auch gute Ideen, wenn man es denn will. Ja, wie lange dauert es, also einen Bohrplatz zu errichten nach allen Vorschriften und so weiter, Grundwasser, also jeder Regentropfen wird da aufgefangen, der auf diesen Bohrplatz fällt. Das dauert einen Monat. Eine Bohrung 2 Kilometer tief und 2 Kilometer horizontal zu erstellen, geht heute auch verdammt schnell. Das geht innerhalb eines Monats. Das heißt, die Technik, die Bohrtechnologie ist so weit, dass innerhalb weniger Monate eine Lagerstätte, von der man weiß, sie ist ergiebig, in Produktion gebracht werden kann. Davor ist natürlich der Genehmigungsprozess und der ist auch sehr wichtig. Und auch da muss man immer wieder darauf hinweisen, es gibt sehr viel Sachverstand in den Bergämtern und in den geologischen Landesämtern in Deutschland, die hochnötigst peinlich darauf achten, dass auch die Vorschriften eingehalten werden. Und die prüfen natürlich, es müssen Anträge gestellt werden in sehr großem Umfang und die müssen geprüft werden. Auch das ist praktisch nochmal ein Genehmigungsverfahren, was sicherlich in der Größenordnung von einem Jahr liegt, vielleicht 1,5 Jahre. Hier kommt es ein bisschen allerdings dann auch darauf an, ob der politische Wille da ist, dass man das will. Mhm. im Grunde genommen so, wie es ja bei dem Überfall von Russland auf die Ukraine auf einmal möglich war, relativ schnell LNG-Terminals in Deutschland zu bauen und an das Erdgasnetz anzuhängen. Die berühmte Deutschlandgeschwindigkeit, die sich da gezeigt hat. Also wenn der politische Wille da ist, geht auch das Genehmigungsverfahren, ohne dass dadurch die Vorsichtsmaßnahmen eingeschränkt werden, deutlich schneller, als es oft bei uns der Fall ist.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn wir jetzt alle Vor- und Nachteile von Fracking auf den Tisch legen. Was überwiegt denn aus Ihrer Sicht? Die Vorteile, die Nachteile oder hält sich zum Gleichgewicht?
Also ich will noch mal einen Vorteil nennen, zu dem wir noch nicht gekommen sind. Wir beziehen sehr viel LNG jetzt aus Übersee, überwiegend aus den USA. Dass das mit Fracking gewonnen ist, ist egal. Aber gut, wir beziehen es. Aber es geht sehr viel Energie verloren. Um bei uns 20 Milliarden Kubikmeter LNG-Gas in unser Erdgasnetz einzuspeichern, müssen in Übersee 25 Milliarden Kubikmeter gefördert werden. Warum 25, warum 5 Milliarden mehr? Diese 5 Milliarden werden energetisch benötigt, um das Gas runterzukühlen für den Transport. Der Transport verschlingt auch noch mal etwas. Dann die Regasifizierung, es muss wieder erhitzt werden, wenn es bei uns angelandet wird. Und das ist alles verbunden mit CO2-Emissionen. Und 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas energetisch genutzt bedeutet 10 Millionen Tonnen CO2. Ich kann es einfach nur mal wiederholen. 10 Millionen Tonnen CO2. Ich will gar nicht reden gegen LNG. LNG ist ein etabliertes Verfahren und eine gute Sicherheit, die man hat. Aber man muss sich einmal klar machen, ein Land, was selber Riesenbodenschätze hat an Tonstein, an Kohleflözgas und so weiter und die nicht nutzt und stattdessen LNG bezieht, das nimmt den Klimaschutz nicht ernst, weil es sehenden Auges sozusagen 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre entlässt. Das ist ein riesen Vorteil bei der Nutzung des eigenen heimischen Gases. Es wird sogar noch schlimmer dadurch, dass die Überprüfung von Methanleckagen bei uns sehr viel stringenter sind als in anderen Ländern, wo wir überhaupt keine Kontrolle darüber haben, wie da mit Methan umgegangen wird. Methan ist sehr viel klimaschädlicher als nochmal CO2. Da können Sie also ganz grob überschlagsmäßig nochmal 5 oder 8 Millionen Tonnen CO2 dazu rechnen. Unterm Strich können wir sagen, dass durch diesen LNG-Transport, der nicht nötig wäre für das, was wir selber im Untergrund haben, genauso viel CO2 in die Atmosphäre entlassen wird wie die gesamte deutsche Zementindustrie, bei der wir ja versuchen, in Zukunft Möglichkeiten zu finden mit Carbon Capture Storage und so weiter, unvermeidbare CO2-Emissionen, auch wieder mit Millionen, Milliarden Aufwand. Also da kümmern wir uns sehr drum. Aber dieses Thema Fußabdruck sozusagen von LNG-Gas, das wird vielfach bisher übersehen und zeigt eigentlich, dass es mit dem Klimaschutz dann offenbar ja doch nicht so wichtig ist, wenn man das an dieser Stelle eigentlich einfach nicht oder ignoriert. Ja, andere Vorteile sind natürlich mehr Unabhängigkeit von Lieferländern. Es wäre sicherlich ein Preissignal auch weltweit, wenn bekannt würde, wir würden jetzt wieder 20 Milliarden bis zu 20 Milliarden pro Jahr selber fördern, nochmal über die nächsten sicherlich 15, vielleicht 20 Jahre, bis wir klimaneutral sind. Auch da nochmal der Hinweis, die Grundstoffindustrie wird immer nochmal 4-5 Milliarden Milliarden Kubikmeter Erdgas brauchen, unabhängig von der dem Erreichen des Klimaziels, weil die diese Stoffe in andere Produkte einbindet dieses, wie gesagt, als Grundstoff auch verwerten will. Es ist ein Preissignal, es ist die Unabhängigkeit und vor allem es erhöht die Resilienz, die wir im Energiesystem haben, wenn wir davon Gebrauch machen würden.
Herr Professor Küppel, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant und ich sage Tschüss und bis bald.
Dankeschön, Herr Scholl, danke für die Einladung. Schönen Tag. Wieder.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.